Herr, deine Güte reicht bis an den Himmel und deine Treue, soweit die Wolken ziehen. Deine Gerechtigkeit ragt hoch wie die ewigen Berge und deine Urteile gründen tief wie das Meer. Du, Herr, hilfst Menschen und Tieren. Deine Liebe ist unvergleichlich. Du bist unser Gott. Bei dir finden wir Schutz. Du sättigst uns aus dem Reichtum deines Hauses. Deine Güte erquickt uns wie frisches Wasser. Du selbst bist die Quelle, die uns Leben schenkt. Deine Liebe ist die Sonne, von der wir leben. Amen.
Bald ist es soweit. Bald feiern wir Geburtstag, Weihnachten, die Geburt eines kleinen Kindes, das schon ziemlich alt ist mittlerweile, wenn man das menschlich hochrechnet. Das, die Geburt des Sohnes Gottes, eigentlich die Geburt Gottes selbst, der Mensch geworden ist in Jesus Christus. Ein Fest, das für manche einfach nur Tannenbaum bedeutet, für andere viel mehr. Und bei dem Kern dieser ganzen Nachricht, ja, da geht es um Rettung. Ein Kind, das gekommen ist, um zu retten. Aber so nebenbei gibt es da noch andere Geschichten, die für uns ganz wichtig werden. Und eine dieser Geschichten habe ich heute mitgebracht. Die Predigt habe ich genannt, das verlorene Kind. Dieses Kind, das da geboren wurde, davon rede ich nicht. Ich rede nicht von diesem Kind, das angeblich verloren worden sei. Das hat keinen Platz bekommen, okay, aber es war nicht verloren. Es geht um das Kind, um uns selbst. Das verlorene Kind. Dieses Kind kam auch, um uns zu zeigen, dass wir etwas verloren haben. Dass wir etwas preisgegeben haben von uns selbst, so ganz langsam, Stück für Stück, Jahr um Jahr, wenn man so wächst, von einem Baby zu einem Jungen oder zu einem Mädchen wird, später zu einem reifen Mann oder einer reifen Frau, dann bleibt bei jedem von uns etwas auf der Strecke. Das Kind. Ja, das ist der Lauf der Dinge, das ist so. Das ist Biologie, das ist angelegt in uns. Da kann man eigentlich gar nichts gegen tun. Man wird älter, Frau auch. Doch dieses Kind, das damals geboren wurde, spricht gegen diese Biologie, spricht gegen jede Vernunft und jede Erkenntnis, die wir haben und sagt, nein, das, was ihr denkt, dass der Lauf der Zeit so ist, weit gefehlt. Eine Geschichte oder eine Begebenheit, die in Matthäus Kapitel 18 steht, die trifft genau in diese Situation hinein, dass dieses kleine Kind von damals, das zu Weihnachten geboren wurde, wo es noch nicht Weihnachten genannt wurde, dass dieses Kind plötzlich zu seinen Jüngern über Kinder spricht. Und da lesen wir in den ersten 5 Versen: Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und fragten: Wer ist doch der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinen Namen, der nimmt mich auf. In der Hoffnung für alle steht in diesem engen Mitteltext in Kapitel 3, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr nie in Gottes neue Welt. Wenn ihr euch nicht ändert und werdet wie die Kinder, war damals eine richtige Beleidigung. Man hat doch endlich etwas hinter sich gelassen, was nichts bringt. Es bringt nichts, ein Kind zu sein. Und es war, heute ist man, sagt man vielleicht süß, knuddelig und schön und es ist schön, das zu haben. So haben die Menschen damals nicht gedacht. Sie waren froh, das hinter sich zu lassen und wir sind es vielleicht auch. Und Jesus sagt seinen Jüngern, diese Frage, die ihr da habt, die hattet ihr als Kind niemals. Wer wird der Größte sein? Wer ist der Schönste, der Angesehenste, der Erfolgreichste, der Talentierteste von uns? Ihr vergleicht euch plötzlich und das habt ihr damals nicht getan, ihr habt etwas verloren. Ich habe jetzt eine Weihnachtsgeschichte mitgebracht, die Robert vorlesen wird, von einem Pastor aus Hamburg, Harburg, der Pfarrer Rainer Haag. Und diese Geschichte ist überschrieben, die Geschichte vom Händedruck. Sie geht ein bisschen länger. Und danach werden wir eine stille Zeit haben, wo ich euch bitte, dass ihr nicht anfangt zu quatschen. Nicht links und rechts, was euch gerade auf der Seele brennt, sondern dass ihr einfach darüber nachdenkt.
Zu der Zeit, als diese Geschichte spielte, war die Erde noch fast ein Paradies. Blumen blühten überall und das ganze Jahr. Früchte wuchsen wie in einem großen Garten. Die Tiere kannten keine Scheu vor den Menschen. Irgendwo in diesem Paradies lebten damals drei Kinder. Sie lebten dort ganz allein und trotzdem kannten sie keine Angst. Sie kannten keine Angst vor fremden Menschen, denn sie konnten sich nicht erinnern, jemals welche gesehen zu haben. Sie kannten keine Angst vor Tieren, sie kannten keine Einsamkeit und vor allem, sie kannten keine Angst voreinander. Sie hatten vielmehr grenzenloses Vertrauen zueinander. Etwas anderes kannten sie gar nicht. Wenn eines etwas tat, dann tat es das nicht nur für sich allein, sondern auch für die anderen. Wenn eines sich freute, dann freute es sich nicht allein, sondern mit den anderen zusammen. Wenn eines Obst pflückte, dann tat es das für die anderen mit. Wenn eines weinte, und das kam nur ganz selten vor, dann wurde es von den anderen beiden in die Arme geschlossen. Wenn eines von ihnen schön singen konnte, dann tat es das, um die anderen damit zu erfreuen. Wenn eines viel Fantasie hatte, dann nutzte es diese Fantasie, um den anderen eine Freude zu bereiten, irgendeine freudige Überraschung. Und sie alle drei hatten eine besondere Gabe, die wir heute nicht mehr kennen, weil sie den Menschen verloren gegangen ist. Sie hatten die Gabe, Wärme zu verbreiten. Das muss ich vielleicht erklären. Wenn sie sich an den Händen fassten, dann durchfuhr sie ein wunderbar angenehmer, warmer Schauer. Es war, als ströme die Wärme vom Herzen des einen über die Hände in das Herz des anderen. Es war ein so angenehmes Gefühl, dass sich keiner von uns etwas vorstellen kann. Vielleicht ist es das Gefühl von Glück und Freude, von dem wir alle träumen, das wir aber nie erreichen. Wenn sie morgens erwachten, dann fassten sich die drei an den Händen und sahen sich an und spürten die innere Wärme immer größer werden. Und je mehr Wärme sie erhielten, umso mehr Wärme konnten sie auch weitergeben. Wenn sie über die Wiese sprangen und spielten, dann streiften sich ihre Finger wie zufällig und sie spürten die Wärme bis in ihr Herz hinein. Wenn sie aßen, dann reichten sie sich zwischendurch die Hände. Wenn sie sich begrüßten oder verabschiedeten, gaben sie einer dem anderen durch einen herzlichen Händedruck etwas von der eigenen Wärme ab. Restbestände davon sind ja auch heute noch verbreitet, auch wenn wir die ursprüngliche Bedeutung nicht mehr kennen. Wenn eines seine interessante Entdeckung in dem Paradiesgarten gemacht hatte, reichte es den anderen die Hände und dann freuten sie sich alle drei über die Entdeckung. Wenn eines besonders glücklich war, dann fassten sie sich an den Händen und waren alle glücklich. Und wenn sie abends erschöpft in ihr gemeinsames Blätterzelt krochen, dann berührten sie sich vor dem Einschlafen noch einmal. Mit ihren Fingerspitzen und keines von ihnen musste jemals eine Nacht frieren. Abends erzählte das Älteste der Kinder häufig noch die Geschichte von ihren Eltern. Immer wieder musste es die erzählen von der wunderschönen Mutter und dem guten Vater, die eines Tages kommen würden um sie nach Hause zu holen. Es wusste selbst nicht, woher es diese Geschichte kannte. Es erzählte sie schon, seit es denken konnte. Woran erkennen wir unsere Eltern denn? Wollten die Geschwister wissen. Und das Älteste wusste nur die Antwort, dass auch die Eltern so viel Wärme ausstrahlen würden, dass es bis ins Herz ginge, durch und durch. So vergingen die Tage. Einer glücklicher als der andere. Sie teilten, was sie hatten, Freude, Essen, Glück. Und jeder war erst froh, wenn die anderen teilhatten an seiner Freude, seinem Glück, seinem Essen und an seiner Wärme, die durch einen einfachen Händedruck weitergegeben wurde. Eines Tages erschien plötzlich ein fremder, großer Mann bei ihnen. Sie liefen auf ihn zu und schauten ihn erstaunt an. Sie wollten ihm die Hand reichen, aber er stand da wie versteinert. Nach langer Pause blickte er schließlich zu ihnen hinunter. »Was tut ihr hier?« fragte er. Die drei Kinder erzählten von ihrem Leben, von der Freude, die sie teilten, von ihren Eltern, die eines Tages zurückkehren würden und vor allem von der wunderbaren Wärme, die sie schon bei der Berührung ihrer Fingerspitzen fühlten. Der Fremde hörte aufmerksam zu, fragte manchmal kurz nach und war an jeder Einzelheit interessiert. Schließlich sagte er, »Wenn ihr nichts dagegen habt, möchte ich einige Tage bei euch bleiben.« So kam es, dass für einige Zeit ein fremder Mann bei den Kindern lebte und sich alles interessiert ansah. Nur eines tat er nicht. Er reichte ihnen nicht seine Hand. »Vielleicht fühlt er sich noch zu fremd bei uns«, dachten die drei Kinder. Im Laufe der nächsten Tage begann er langsam dazuzugehören. Nach ungefähr 2 Wochen geschah es, dass 2 der Kinder unterwegs waren im Wald und das dritte Kind setzte sich im Garten zu dem fremden Mann. Der schaute es lange Zeit an, dann sagte er, »Eigenartig, obwohl ihr Geschwister seid, bist du doch viel schöner als die beiden anderen. Deine langen, blonden Locken, deine schönen Augen.« Das Kind hatte so etwas bisher noch nie gehört. Wenn jemand schön war, so war er für alle drei zugleich schön und nie für sich allein. Und jetzt sagte dieser Fremde, das Kind stellte sich vor einen kleinen Teich und betrachtete sich aufmerksam. »Siehst du nun selbst?« fragte der Fremde. »Viel schöner bist du als alles andere hier.« In den nächsten Tagen trat das Kind oft an den Teich und betrachtete sich. Es merkte nicht, dass der Fremde inzwischen mit einem der Geschwister sprach. Das zweite Kind war gerade mit einigen bunten Federn und mit köstlichen Früchten von einem Spaziergang zurückgekehrt und wollte alles mit den anderen teilen, damit sie sich gemeinsam darüber freuen könnten. »Warum willst du diese Dinge deinen Geschwistern bringen? Keines von ihnen würde so herrliche Dinge finden wie du. Wenn du klug sein willst, dann behältst du alles für dich. Dann werden die anderen feststellen, dass du geschickter und umsichtiger bist als andere Lebewesen.« So etwas hatte das Kind noch nie gehört. Bisher hatte es alles geteilt. Aber warum eigentlich? Es hatte nie darüber nachgedacht. Vielleicht sollte es, als sich das eine Kind eines Tages gerade im Teich betrachtete und das andere einen Zaun um den großen Haufen von Früchten, Federn, Muscheln und Blumen baute, da trat der Fremde zu dem dritten Kind, dem Ältesten. »Merkst du nicht, mit welch albernen Dingen deine Geschwister sich beschäftigen? Sie vergessen alles um sich herum und denken nur an sich selbst. Nun weiß ich aber zum Glück, dass du klüger und weiser bist als alles andere unter dem Himmel. Es ist deine Aufgabe, richtig für deine Geschwister zu sorgen. Du musst ihnen befehlen, was sie zu tun haben und was nicht, sonst tut bald jeder, was er will. Deine Befehle werden klug und weise sein, so wie du. Und deine Geschwister werden dir gehorchen, weil du klug bist. Und wenn nicht, so kannst du ihnen zeigen, dass du stärker bist als sie.« Am selben Abend eröffnete der Fremde den Kindern, dass er nun weiterziehen müsste. Und sie kamen alle zusammen und wünschten ihm eine gute Reise. Und das älteste Kind trat auf ihn zu und gab ihm zum Abschied die Hand. Und wie ein elektrischer Schlag drang plötzlich eine Eiseskälte durch die Hand in seinen Körper bis zu seinem Herzen. Wie ein Stich fühlte es sich an, als wenn das Herz plötzlich versteinert wäre. Das Leben der drei Kinder war jetzt völlig anders als früher. Jedes ging meistens seine eigenen Wege. Eines putzte sich den ganzen Tag lang heraus und prahlte vor den anderen mit seiner Schönheit. Das andere zog Zäune um die besten Obstbäume, um seine Schatzhaufen und um die Esswaren. Das meiste davon war nach kurzer Zeit verfault und so entstanden immer mehr Zäune um immer mehr Haufen verfaulten Obstes. Und das dritte Kind arbeitete an Gesetzen und Regeln, setzte Zeiten zum Schlafen und Aufstehen fest, teilte ein, wer in das größte und schönste Zelt ziehen müsste und wer in das kleinste. Und nach kurzer Zeit waren sie alle so mit sich selbst und ihren Aufgaben beschäftigt, dass sie keine Zeit mehr hatten für die anderen, keine Zeit mehr zum Spielen, keine Zeit zum Spazierengehen. Und nichts war ihnen wichtiger als die Schönheit oder der Besitz oder die Gesetze und die Macht. Sie lebten nebeneinander her wie Fremde und manchmal sogar wie Feinde. Nur noch ganz selten gaben sie sich die Hand und schon bald spürten sie dabei keine Wärme mehr wie früher. Kein Schauer durchfuhr sie und kein Gefühl des Glücks und der Freude kam mehr in ihr Herz. Bald unterblieb der Händedruck ganz. Nur an einem Tag in der Woche war das Händereichen durch ein neues Gesetz vorgeschrieben. Dieser Händedruck war nicht mehr warm, er war eiskalt. Jede Woche hatten sie erneut Angst vor diesem Händedruck und bald wurden sie dieses Gefühl der Angst nicht mehr los. Sie hatten Angst vor dem Alleinsein und Angst vor den anderen. Sie hatten Angst vor der Dunkelheit und Angst vor der Helligkeit. Sie hatten Angst, ihre Schönheit zu verlieren oder ihren Besitz oder ihre Macht. Sie versuchten, sich durch neue Zäune und neue Gesetze und neue Überheblichkeit von den anderen abzugrenzen. Und sie stellten fest, dass die Tiere plötzlich scheu oder gefährlich waren und die Früchte immer seltener wuchsen. Das Gefühl der Wärme, den angenehmen Schauer des Glücks hatten sie inzwischen fast völlig vergessen. Sie träumten allenfalls ab und zu heimlich davon. Da, eines Tages, nach langer Zeit, kamen ein Mann und eine wunderschöne Frau in ihre Gegend. Sie blieben vor dem großen Eingangstor stehen und baten um Einlass. Das älteste Kind trat heraus und zog schnell die Hand zurück, als der Mann es begrüßen wollte. Aber es reichte für eine kurze Berührung, für ein kurzes Streifen der Finger. Und das Kind wurde durchströmt von der herrlichsten aller Wärmen, von dem schönsten Gefühl des Glücks. Inzwischen waren auch die beiden anderen Kinder gekommen. Was wollt ihr, Fremde? Der Mann und die Frau schauten sich fragend an. Wir wollen euch mit uns nehmen, sagte die wunderschöne Frau. Die Kinder stutzten. Waren das ihre Eltern, von denen sie früher so oft Geschichten gehört hatten? Waren das die Eltern, die eines Tages zurückkehren wollten? Das Kind, das so stolz auf seine Schönheit war, sagte, wir sind inzwischen erwachsen geworden. Wir brauchen euch nicht mehr. Wir kommen allein zurecht. Das zweite Kind sagte, wir können jetzt selbst für uns sorgen, viel besser als ihr. Nur das dritte Kind stellte eine Frage. Diese Wärme eben, dieses Gefühl der Freude, das kenne ich irgendwo. Wie kann ich das bekommen? Könnt ihr mir das sagen? Und die Eltern steckten ihnen die Hände entgegen. Fasst uns ganz fest an, dann kommt diese Wärme auch zu euch. Dann wird alle Schönheit und aller Reichtum und alle Macht unwichtig. dann ist nur noch die Wärme in euren Herzen wichtig. Fasst uns ganz fest an. Aber alle drei Kinder senkten traurig ihre Köpfe. Alles andere unwichtig nehmen, das konnten sie nicht. Und mit einem Mal sah keines von ihnen mehr wie ein Kind aus, sondern ganz erwachsen. Ihre Herzen blieben für immer kalt und die Hände gaben sie sich nur noch dann, wenn es ihnen befohlen wurde. Und die Eltern drehten sich um und gingen allein weiter. Ob sie noch einmal wiederkommen?
Für mich bekommt diese Geschichte, die Jesus seinen Jüngern damals erzählt, mit der Geschichte von dem Händedruck plötzlich eine ganz andere Dimension. Waren da diese Eltern, die diesen Kindern, oder die Eltern kannten sie gar nicht, aber da kam irgendwie die Geschichte zu ihnen, dass es diese Eltern gibt. Und sie kannten diese Wärme. Und in dieser Situation befinden wir uns doch zeitlich, dass wir von diesen Eltern, dass wir von diesem Kind hören, das diese Wärme hat. Wir kennen Situationen, wo wir das erlebt haben, wie sie das beschrieben haben, von diesem grenzenlosen Vertrauen. Und wenn ihr ein Kind fragt, dass es sich manchmal lohnen würde zu vertrauen, dann würde ein Kind so nie an diese Frage herangehen, dass es sich lohnt zu vertrauen. Es vertraut einfach. Ich bin damals einfach von irgendwelchen Höhen meinem Vater in die Arme gesprungen, wenn es zu hoch war, dann hat er versucht, mich zu stoppen. Und heute bin ich als Onkel derjenige, der meiner Nichte oder meinem Neffen ähnlich in den Augen ansieht, dass sie mir grenzenlos vertrauen. Und ich tue es nicht mehr. Ich habe meine Bedenken. Wenn ich heute zur Bank gehe und der mir was verkaufen will, ich einen Kredit haben will, dann will ich das Beste herausschlagen. Wenn ich ins Geschäft gehe, dann habe ich das Gefühl, ich werde über den Tisch gezogen. Oder ich könnte woanders einen besseren Preis rauskriegen. Wenn ich in der Nachbarschaft ein gutes Verhältnis pflegen will, dann kann es vielleicht so sein, ja, dass man sich im Geben und Nehmen etwas ausleiht. Aber vielleicht will man doch den schöneren Garten haben als der andere. Und es für sich haben. Ich hatte Nachbarn, die hatten so hohe Zäune, dass ich nicht an die Kirschen des Baumes ran konnte, weil die sollten ja nur für sie sein. Als Kind konnte ich das nicht verstehen. Heute kann ich verstehen, ja, das sind seine. Hätte ich trotzdem gerne. Also haben wir selbst gepflanzt. Kennt ihr diese Geschichte in eurem eigenen Leben? Und ich glaube, ja, also da brauche ich gar nicht zu tief bohren, aber genau da packt Jesus seine Jünger am Schlawittchen. Und das ist ein Teil der Weihnachtsgeschichte, weil es um unser Kind geht. Und nicht nur dieses Kind im Sinne von klein zu sein, sondern die Eigenschaften, die ein Kind in sich trägt. Naivität, würden wir sagen. Der Vater in dieser Geschichte würde sagen, grenzenloses Vertrauen. Ja, Mut zum Risiko. Vertrauen kann missbraucht werden von diesem Mann, von Menschen in unserem Leben. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wenn ihr nicht anfangt, wieder kindlich zu sein, zu vertrauen, so wie ihr es einst mal konntet, werdet ihr das Himmelreich niemals sehen. Dann werdet ihr vielleicht wie die Kinder dastehen und wenn der Vater kommt, glauben, dass es euch ohne ihn besser geht und sagt, nö, ich kann mich um mich selbst kümmern und zwar besser, als du es kannst. Dich brauche ich gar nicht. Mein Leben kriege ich im Griff und ohne dich ist es eigentlich auch schöner. Du schränkst mich nur ein. Und diese Wärme, die erinnert sie vielleicht an etwas, was längst vergangen ist, wenn sie dann diesen Vater berühren, aber sie wollen sie gar nicht mehr haben. Als ich die Geschichte letzte Woche das erste Mal gehört habe, da habe ich gedacht, da finde ich mich wieder. Das ist so schön idealistisch. Eigentlich nur eine schöne Traumwelt, wo wir alle wissen, naja, das funktioniert so nicht so richtig. Das geht doch gar nicht. Das ist Utopie, das ist utopisch, das ist eine schöne Traumwelt für die Zukunft, auf die wir hinhoffen können. Aber als Adventisten sind wir doch naiv. Wir glauben an die Wiederkunft und die Botschaft, die da ist von Weihnachten, dass dieses Kind da war und wiederkommen wird, beeinflusst doch eigentlich unser Leben heute schon. Soll es beeinflussen? Soll es verändern? Es soll praktisch werden. Es soll das Leben zu uns, zwischen uns, komplett verändern. Das bedeutet aber, dass wir alle aufhören müssen, Grenzen zu ziehen, Zäune zu machen, Regeln zu machen. Oh, keine Regeln mehr. Die sind noch wichtig. Wer das Sagen hat. Und einige können schöner singen als andere. Wenn ich gesungen hätte, das wollt ihr nicht hören. Aber es zu teilen, sich mit dran zu erfreuen. Das ist ein Bild, von dem Weihnachten erzählt, in das Jesus uns hier mit hineinnimmt in den Rangstreit der Jünger. Und für mich heißt ab heute die Geschichte der Rangstreit der Jünger das verlorene Kind. Das verlorene Kind in mir. Interessant an dieser Geschichte, die Jesus hier erzählt, ist, er fordert uns hier auf, dass wir dieses Kind wieder suchen. Es funktioniert nicht so, dass wir beten sollen und sagen, Herr, schenke uns nun das, was in dieser Geschichte beschrieben ist. Und es funktioniert ja nur nicht, weil meine lieben Schwestern und Brüder es ja nicht wollen. Ich bin bereit, alles zu geben, aber die anderen wollen ja nicht. Oder anders, Herr, schenk uns das. Irgendwie beten, beten, beten. Also das Gebet ist gut, das Gebet mit dem Vater. Aber hier steht, wenn du nicht umkehrst und wirst wie ein Kind, dann kannst du es mit dem Himmel vergessen. Auch mit dem Himmel auf der Erde. Hier steht, wenn du nicht etwas machst, wenn du dich nicht, wie steht es in der Hoffnung für alle, wenn du dich nicht änderst, wenn ihr euch nicht ändert, dann wird das nichts. Und hier wird diese Geschichte ganz konkret. Es geht nicht darum, wer links oder rechts von dir sitzt, hinten oder vorne, was andere alle machen müssen, damit es hier schöner werden wird. Jesus sagt, es geht darum, was du machen kannst, was du machen sollst, was ich machen kann, was ich machen soll. Nicht, wer heute nicht hier ist und diese Predigt hätte hören sollen oder die Geschichte, sondern es geht darum, wo bin ich? Das möchte ich uns mit auf den Weg geben. Amen.